HR Info Funkkolleg. Religion macht Politik.
Sie treten in Berlin, in Brüssel, in New York auf. In den Vorzimmern des Bundestages, bei den Institutionen der EU und bei den Vereinten Nationen. Vertreter der Religionen. Um sie geht es in Folge 22 des Funkkollegs. Samuel Jakisch über religiöse Kräfte in der Politik, ihren Anspruch und ihren Einfluss.
Der Chor der Frankfurter Domsingschule zum Gottesdienst am Tag der Deutschen Einheit 2015. Die erste Reihe im Frankfurter Dom bilden der damalige Bundespräsident Joachim Gauck, Bundestagspräsident Norbert Lammert und Bundeskanzlerin Angela Merkel.
In Deutschland besteht keine Staatskirche, so regelt es das Grundgesetz. Staat und Kirche sind aber auch nicht voneinander getrennt. Es gibt Berührungspunkte. Die Finanzämter treiben Kirchensteuer ein. Der Staat subventioniert muslimische Kindergärten, jüdische Schulen, freikirchliche Pflegeheime, die er andernfalls selbst betreiben müsste. Christliche, jüdische und muslimische Gemeinden geben Religionsunterricht, leisten Seelsorge für Soldaten und Strafgefangene. Pfarrer, Rabbiner und Großimame sprechen bei Trauerfeiern und Staatsakten im Bundestag.
Die evangelische und die katholische Kirche genießen eine herausgehobene Stellung. Sie erhalten jährlich 500 Millionen Euro an Staatsleistungen. Der Gesetzgeber schützt christliches Arbeitsrecht und Feiertage. Beamte, Richterinnen und Minister beteuern ihren Eid, so sie es wünschen, mit der Formel »So wahr mir Gott helfe«. Im Bundestag findet zweimal wöchentlich ein Gottesdienst statt. In Berlin arbeiten beide großen Kirchen eng mit dem Staat zusammen.
Wir haben einen weltanschaulich neutralen Staat, der aber in einem Verhältnis fördernder Neutralität zu den Kirchen steht. Das halte ich für eine außerordentlich glückliche Regelung in unserer Verfassung, die mit der Weimarer Reichsverfassung gekommen ist und sich schon 100 Jahre lang bewährt.
Martin Dutzmann ist Bevollmächtigter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Sein Pendant, Prälat Dr. Karl Jüsten, leitet das katholische Büro für das Kommissariat der deutschen Bischöfe. Und was genau sind die Aufgaben dieser beiden hochrangigen Kirchenmänner in Berlin? Da sind sich der Protestant und der Katholik sehr einig.
Die eine Aufgabe ist, Kirche im politischen Berlin zu sein.
Dass jemand da ist, der als Seelsorger, als Ansprechpartner für individuelle Nöte, für Probleme und Sorgen da sind, der auch mal Gottesdienste feiert.
Zweite Aufgabe ist, Einfluss zu nehmen auf die politische Meinungsbildung und die politischen Prozesse. Dazu werden wir zum Teil gefragt, zum Teil machen wir das auch ungefragt.
Etwa zum Embryonenschutz. Oder etwa die Einführung der Homo-Ehe, die hat die katholische Kirche auch abgelehnt.
Und die dritte Aufgabe ist dann im engeren Sinne Lobbyismus im Sinne von Interessenvertretung der Institution Kirche, wobei das eigentlich der geringste Anteil ist.
Beide, Martin Dutzmann und Karl Jüsten, trösten Volksvertreter in beruflichen oder privaten Krisen, trauen auf Wunschpaare, taufen Kinder oder nehmen bei den Katholiken die Beichte ab. Als Theologen sprechen sie im Namen von 40 Millionen Christen zu Asyl- oder Familienpolitik und Waffenexporten. Die Kirchen sind neben dem Staat der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland. Zudem Land- und Immobiliengroßbesitzer. Karl Jüsten und Martin Dutzmann sind schwergewichtige Lobbyisten. Sie treten also je nach Situation in verschiedenen Rollen auf, die sie zumindest versuchen, deutlich auseinanderzuhalten.
Sie dürfen nie eine Situation, in der sie Menschen begegnet sind, aus der Seelsorge heraus oder aus einer sehr persönlichen Beziehung, instrumentalisieren, um damit Politik zu machen. Wenn sie das machen würden, dann würden sie die Seelsorge missbrauchen.
Im Herbst 2018 sind von den 16 Mitgliedern des Bundeskabinetts 9 katholisch und 3 evangelisch. 4 gehören keiner Konfession an oder machen dazu offiziell keine Angaben. Und die Bürger, die sie regieren? Waren 1970 in der alten Bundesrepublik lediglich 3% der Deutschen konfessionslos, sind es heute 30%.
Insofern haben wir eine Säkularisierung im öffentlichen Bewusstsein, in der öffentlichen Kultur. Aber die politischen Institutionen und auch die Gesetzgebung hat da noch nicht nachgezogen.
Frieda Otto Wolf ist Philosoph und Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin und ehemaliger Europaabgeordneter. Lange Zeit leitete er den Humanistischen Verband Deutschlands, der die herausgehobene Stellung der Kirchen in Deutschland kritisiert.
Die ist noch weitgehend auf dem Stand der 1950er Jahre, wo man glaubte, in religiösen Bezügen sowas wie eine Versicherung gegen den deutschen Faschismus zu finden. Was natürlich auch eine etwas merkwürdige Vorstellung ist, aber die war damals vorherrschend, natürlich ebenso auch gegen den ostdeutschen Stalinismus.
Kirche und Staat voneinander zu trennen, gilt als Errungenschaft der Moderne. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, nicht von Gottes Gnaden. Und doch sind Kirchen in Deutschland der Macht näher als etwa im laizistischen Frankreich oder in England und Skandinavien.
Die Vorstellung, dass die Kirchen gewissermaßen, wie soll man sagen, das Monopol der Sinnfindung haben und eigentlich die Ressource bilden, in der man Sinnfindung in Krisenzeiten finden kann, das ist, glaube ich, eine spezifisch deutsche Vorstellung. Und die ist nicht wirklich gedeckt.
Die Europäische Union regelt das Verhältnis zu ihren Kirchen erst 1999 im Vertrag über die Arbeitsweise der EU. Heute heißt es in Artikel 17 Absatz 3 der Lissabon-Verträge: Die Union pflegt mit diesen Kirchen und Gemeinschaften in Anerkennung ihrer Identität und ihres besonderen Beitrages einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog.
151 Kirchen haben ihren Sitz in der EU und viele sind in Brüssel vertreten. Sie beraten, netzwerken, veranstalten Seminare oder Gesprächskreise speziell für christliche Abgeordnete, laden ein zu Frühstücksrunden mit Kaffee und Croissants. Auch Vertreter jüdischer und muslimischer Gemeinschaften treffen regelmäßig die Präsidenten von Kommission, Rat und Parlament. Vier christliche Kirchen unterhalten ein ständiges Verbindungsbüro, darunter die Evangelische Kirche in Deutschland, die EKD. Dessen Leiterin ist die Juristin Katrin Hatzinger.
Die Vertreter in Brüssel, sei es im Parlament, in der Kommission, sind recht offen und interessiert auch einfach an dem, was Kirche zu sagen hat. Und dementsprechend können wir uns im Zweifel auf diesen Artikel berufen. Aber in der Praxis sieht es eigentlich so aus, dass wir das Gespräch natürlich suchen mit Kommissionsbeamten, mit Abgeordneten, aber natürlich auch immer wieder öffentliche Verfahren, die es gibt, zur Konsultation nutzen.
Hauptaufgabe des EKD-Büros ist, das deutsche Staatskirchenrecht samt Kirchenfreiheit zu erhalten und gegen EU-Recht zu verteidigen. Darüber hinaus leiten die Kirchen aus ihrem Verkündungsauftrag ab, auch in Brüssel ihre Vorstellungen von Gesellschaft einzubringen. Zum Beispiel bei Peter Liese, seit 24 Jahren konservativer Abgeordneter im Europaparlament, Mediziner, Katholik.
Es ist nicht so, dass da ständig irgendwelche vertraulichen Gespräche von Kirchenvertretern mit politischen Entscheidungsträgern stattfinden. Das ist unterbelichtet im Vergleich zu anderen Akteuren hier in Brüssel. Leider haben die Wirtschaftsverbände hier mit Abstand den meisten Einfluss. Dann kommen die Umweltverbände, Tierschutzorganisationen und die Kirchen kommen ganz weit hinten.
Allerdings haben die christlichen Kirchen den Versuch unternommen, ihre Kräfte zu bündeln. 2001 hat die Konferenz Europäischer Kirchen eine gemeinsame Charta verabschiedet, die Charta Ökumenica. Sie gibt eine gemeinsame Agenda von Themen vor: Menschenrechte, Nachhaltigkeit, Frieden und Freiheit, Ehrfurcht vor Leben, Ehe und Familie, Toleranz, Vergebung, Barmherzigkeit.
Den Glauben als ethisch-moralische Richtschnur im politischen Alltag pflegt auch Arne Lietz. Als Europaparlamentarier und Sozialdemokrat hat ihn seine Jugend als Pfarrerssohn in der DDR politisiert, inmitten der Umwelt- und Friedensbewegung.
Dieses Symbol Schwerter zu Flugscharen heißt für mich heute Drohnen zu Windrädern, dass wir Abrüstung, aber auch das Thema eben der Neugestaltung unserer Rüstungsindustrie, was ich jetzt als Verteidigungspolitiker gerade mache, diesem Bild durchaus unterordnen kann. Und da sieht man mal, wie politisch auch die Bibel und auch religiöse Dinge sind, wenn man sie einfach in den Alltag, in die Politik zieht.
Aber wie neutral kann ein Politiker entscheiden gegenüber den legitimen Interessen der Kirche, deren Mitglied er ist? Wenn es um EU-Richtlinien geht, zur Mehrwertsteuer, zu Bauaufträgen und Fördergeldern, zum Fernsehprogramm?
Maria Neuchel, Europaabgeordnete der Bayerischen SPD, evangelisch.
Ich erlebe kirchliche Lobbyarbeit nicht in der Weise, dass sie mir Vorschläge für Änderungsanträge schreiben. Das machen andere Lobbyisten. Und Lobbyismus, das muss ich auch ganz deutlich sagen, ist nicht prinzipiell schlecht. Also Lobbyismus heißt schlicht und einfach, die Sorgen und Nöte von verschiedenen Organisationen wirklich in das Vorzimmer der Politik zu bringen, in die Lobby, nicht mehr und nicht weniger.
Sven Giegold, grüner Europapolitiker, engagiert sich für den Deutschen Kirchentag.
Ganz viele NGOs haben auf der einen Seite Eigeninteressen und auf der anderen Seite einen gemeinwohlorientierten Auftrag. Als Politiker muss man nur wissen, dass immer dann, wenn Eigeninteressen berührt sind, niemand heilig ist. Das gilt auch für die Kirchen.
Christliche Werte. Darauf berufen sich Europapolitiker quer durch alle Parteien. Und besonders seit die Migration nach Europa zunimmt, auch die rechten Parteien.
Gerade auf das Christentum kann sich nur schwer berufen. Wer sagt, einige Menschen sind mit besonderen Rechten ausgestattet und andere nicht. Einige haben Würde, andere nicht, sondern die Würde gilt allen und das Schöpfungsbild der Gottesebenbildlichkeit gilt für alle. Und das bedeutet, der Nationalismus, der gerade wieder freudig Urständ feiert, der passt eben gerade nicht zur Theologie, die hinter dem christlichen Abendland steht.
Auch der Umgang mit Abtreibung spaltet das Plenum entlang von Konfessionen. So war es etwa bei der sogenannten Polen-Resolution, mit der das Parlament die Politik der polnischen Regierung missbilligte, als Verstoß gegen europäische Grundwerte.
Und natürlich wollten wir aus dem Frauenausschuss, wir von der linken Seite des Parlaments, hineinschreiben, es ist nicht richtig, Frauen die Möglichkeit zur Abtreibung gänzlich zu verwehren, sogar bei Vergewaltigung zu verwehren. Und dann kommen klare Ansagen, zum Beispiel von der rechten Seite des Parlaments, wir werden die Polen-Resolution nur mittragen, wenn der Abtreibungsbereich rauskommt.
Die Resolution erwähnte Polens Anti-Abtreibungsgesetz am Ende nicht. Theologischen Widersprüchen zum Trotz verweisen Volksvertreter und Wahlkämpfer vor allem in wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Krisenzeiten auf den christlichen Ursprung Europas und erklären ihn zur zwingenden Komponente gegenwärtiger europäischer Identität. Mit zunehmendem Erfolg.
Jean-Luc Schaffhauser, Front National, im Plenum am 13. November 2017.
Im heutigen Europa kann offenbar alles, das von unserer christlichen Identität zeugt, von unserer christlichen Geschichte, unserer christlichen Kultur nicht nur ignoriert, sondern sogar abgeschafft werden. Unser Europa steht im Dienst einer neuen Weltordnung, die uns das göttliche Recht und das der Religion genommen hat, im Namen der Menschenrechte, zugunsten eines triumphierenden Individualismus und Relativismus.
Wenn Macht sich auf Religion berufe, inszeniere sie sich selbst als Erlöser, der dem Volk seine Sorgen und Nöte abnimmt, sagt der Humanist Frieder Otto Wolf. Das Religiöse solle die rationale Bewältigung von Krisen ersetzen.
Und das ist regressiv, ein Rückfall in Kindlichkeit, in die Aufgabe der eigenen Handlungsfähigkeit und Handlungskompetenz. Und das ist natürlich auch beunruhigend, wenn große Teile der Wähler glauben, keine Handlungsfähigkeit zur Lösung ihrer dringlichen Probleme zu mir zu haben und zu hoffen, dass sozusagen jemand von oben ihnen das abnimmt. Das ist dann aber auch ein Krisensymptom des politischen Systems.
Jürgen Klute, Pfarrer aus Nordrhein-Westfalen, ehemals für die Linke im Europaparlament.
Wenn ich Einfluss über eine Ideologie habe, und in gewisser Weise ist Religion auch eine Ideologie, dann kann ich Leute darüber kontrollieren. Folglich gibt es immer einen Konflikt um die Frage, in welchem Interesse soll diese Religion jetzt funktionieren. Wenn Sie das sehr plakativ mit linken Vokabeln belegen wollen, dann ist immer die Frage, kriegen die Herrschenden Zugriff auf die Religion oder nicht? Und sie werden immer versuchen, Zugriff auf die Religion zu kriegen. Das ist einfach ein Kampf, der ist normal. Das kann gar nicht anders sein in einer Gesellschaft. Die Frage ist nur, Wie stellen sich die Kirchen dazu?
This is United Nations Headquarters, New York, October the 4th, 1965. For the first time ever, a Pope will step to the tribune to address this world assembly.
Als erster Papst überhaupt spricht Paul VI. 1965 bei den Vereinten Nationen zu den versammelten Mächtigen. Seine Botschaft? Nie wieder Krieg. Frieden soll das Schicksal der Menschheit sein.
Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre. C'est la paix qui doit garder le destin des peuples et de toute l'humanité.
193 Staaten bilden die UN, die Vereinten Nationen. Sie entstammen der Idee des Westfälischen Friedens von 1648. Staaten verhandeln miteinander gleichberechtigt und lassen Religion dabei außen vor.
Doch die Grenze verläuft unscharf. Der Vatikan genießt dauerhaften Beobachterstatus bei den UN. Nach Paul VI. Wirbt vor der Generalversammlung Johannes Paul II. Für eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahostkonflikt. Benedikt XVI. Verurteilt das Klonen, Abtreibung und die gleichgeschlechtliche Ehe. Papst Franziskus lobt das Atomabkommen mit dem Iran.
Entscheidend für die politische und praktische Arbeit sind auch bei den Vereinten Nationen NGOs, Verbände und Interessengruppen. 4.000 sind insgesamt akkreditiert. Von ihnen bezeichnen sich 400 selbst als religiös, glaubensbasiert, spirituell. Für das Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung hat Dr. Claudia Baumgart-Ochse religiöse NGOs bei den UN untersucht und ihren Einfluss.
Der höchste Status ist der sogenannte Konsultativstatus, wo die tatsächlich auch an Konferenzen teilnehmen und auch Rederecht haben, beschränkt natürlich. Entscheiden tut am Ende immer die Staaten, das ist klar. Aber sie haben viel Gelegenheit mitzumachen, Lobbyarbeit zu betreiben für ihre Themen.
Sie heißen Alliance Defending Freedom, Concerned Women for America, Africa Muslims Agency oder Human Life International. Ihre Themen: Entwicklungshilfe und Menschenrechte, Umwelt- und Klimapolitik und immer wieder Abtreibung. Die meisten sind christlich und kommen aus den USA.
Beispiel World Vision. Die Hilfsorganisation hat evangelikale Wurzeln und generiert 1 Milliarde US-Dollar Jahresumsatz. Die Hälfte davon kommt aus 15.000 Kirchengemeinden allein in den USA. Teilen und helfen als heilige Pflicht, getreu Jesus in Matthäus 25. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.
You can find us in the halls of power or wherever decisions are made that affect the world's poorest people.
We are help in times of disaster.
Our Christian faith teaches us that every newborn child is a precious gift from God and that their well-being and their future concerns us all. We are World Vision.
For children.
For change.
For life.
Aus den Hallen der Macht hinaus in alle Welt. Jedes Neugeborene ein kostbares Geschenk Gottes. World Vision hat Konsultativstatus beim Kinderhilfswerk UNICEF sowie Partnerschaften mit der UNESCO, der WHO und dem UNHCR. In seinem offiziellen Leitbild erklärt World Vision: Wir legen Zeugnis ab für Jesus Christus und ermutigen Menschen, das Evangelium zu erwidern.
Und das ist natürlich problematisch für die UN, weil das ist natürlich nicht das Ziel der UN, ne, dass Leute missioniert werden, sozusagen auf dem Wegelchen der Entwicklungshilfe. Du bekommst von uns einen Brunnen und wir geben dir aber auch noch, keine Ahnung, Koranunterricht oder Bibelunterricht. Aber so die Großen, gerade jetzt sowas wie World Vision, ja, das ist eine christliche Organisation. Nach meiner Einschätzung betreiben die nicht wirklich aktiv Mission in dem Sinne, sondern beschränken sich da ganz stark und halten sich an der Stelle zurück. Dafür haben die andere Organisationen, die dann vielleicht nur das machen.
Die UN erkennen Religion als Komponente von Kriegen und Konflikten. Um deren Folgen zu lindern, sind sie gleichzeitig auf religiöse Gruppen angewiesen. Besonders dort, wo säkulare Institutionen nicht funktionieren. Mohamed Yahya koordiniert UN-Projekte gegen gewaltsamen Extremismus in Afrika.
Wir haben keine Wahl, denn sie haben das Vertrauen. Ihnen hören die Menschen zu. Wenn sie die ärmsten Gegenden der Welt sehen, wo den Menschen jede Lebensgrundlage fehlt, dort sind es immer religiöse Organisationen und Führungsfiguren, die einen entscheidenden Beitrag liefern, wenn es darum geht, diesen Gemeinden ihre nötige Widerstandskraft zu verleihen. Aber ist Religion nicht gerade Motivation extremistischer Gewalt? Ist diese Kooperation nicht paradox? Diejenigen, die sich Extremisten anschließen, haben tendenziell ein geringes Verständnis von religiöser Literatur. So gesehen ist das kein Paradox, weil klar wird, religiöse Gruppen und Führungsfiguren und Religion in ihrer Gesamtheit wirken positiv, wenn es darum geht, Extremismus und Gewalt einzuschränken. Das ist es, was die Daten aussagen.
Der Einfluss religiöser Gruppen sei zu groß, um auf ihn verzichten zu können, bestätigt auch Dagmar Schumacher. Auch sie arbeitet für die Vereinten Nationen und leitet das Europabüro von UN Women, also der UN-Abteilung, die sich für die Gleichstellung und Ermächtigung von Frauen einsetzt.
Wir arbeiten also viel mit Feminist Faith-Based Leaders zusammen, also feministischen Führungskräften, die einen feministischen Hintergrund haben in ihrer Analyse von Religionstexten, um zu sagen, wir gucken uns jetzt nochmal diese Religionstexte an und gucken, ob wir sie nicht einfach anders interpretieren können, um somit auch sicherzustellen, dass eine Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern eher gewährleistet ist.
Dagmar Schumachers Themen sind Gewalt, Zwangsheirat, Genitalverstümmelung. In vielen Teilen der Welt waren Kirchen für sie lange Zeit direkte Gegenspieler. Wie andere UN-Abteilungen auch, sucht sie heute unter ihren Gegnern neue Verbündete.
Wir sehen eben auch, dass dieses Interesse vorhanden ist. Es ist nicht immer eine Ablehnung zu sagen, nein, das verbietet uns unsere Religion und da wollen wir mit euch auch gar nicht in Diskussion eintreten, sondern diese Möglichkeit der Diskussion ist schon gegeben.
In unserer diversen, säkularen Gesellschaft bleiben Religion und Macht aufeinander angewiesen. In Deutschland, Europa und auf internationaler Ebene taucht Religion als politisches Heilversprechen auf, als kulturelles Bedrohungsszenario und Mittel zur Abgrenzung. Gleichzeitig dient sie als moralisches Korrektiv, gesellschaftliche Stütze und Friedenshelfer.
Christ und Volksvertreter zu sein, schließt sich nicht aus, sondern bedingt sich bei mir sogar.
Ich wache mit dem Glauben auf und gehe damit ins Bett. Und für mich ist das sehr, sehr wichtig, sowohl als etwas, was mich trägt und was mir auch hilft, bei allem, was man hier erlebt, optimistisch zu bleiben.
Kirche dämpft auch Entwicklung. In den Frauenbereich, aber auch in anderen Bereichen, im Bildungsbereich, hat man manchmal das Gefühl, dass es beharrend ist, dass das konserviert werden soll, wie es immer schon war. Und dieses Konservare, am besten hinein in die Dose fest zuschrauben und ja nicht verändern.
Wenn die Einstellung von manchen Christen, die nur nationalistisch denken, wenn das der heilige Paulus gehabt hätte, dann wäre er nie in Rom angekommen.
Auf der anderen Seite müssen wir gucken, dass christlicher Glaube nicht missbraucht wird zur Herstellung von Identität im Sinne oder im Interesse einer Abgrenzung von anderen Identitäten.
Also das, denke ich, ist im eigentlichen wohlverstandenen Interessen der Kirchen. Diese Art von komplizenhafter Verstrickung mit der Staatsmacht zu überwinden.
Die Kirche sollte so weit auf Distanz bleiben zum Staat, dass sie den Staat und die Machtausübung kritisieren kann. Ja, wir tragen diese demokratische Gesellschaft im Grunde mit, aber wir sind nicht dazu da, um Macht zu legitimieren. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt.
Religion per se macht nicht das eine oder andere, sondern Menschen, die sie interpretieren, machen das eine oder andere.
Sie vermitteln und sie polarisieren. Religiöse Kräfte in der Politik. Das war Folge 22 des hr-Info-Funkkollegs Religion, Macht, Politik von Samuel Jakisch. Und bitte vormerken, Am Montag, den 27.05., 18 Uhr in Frankfurt im Haus am Dom, die Funkkolleg-Abschlussveranstaltung. Unter anderem mit den wissenschaftlichen Beirätinnen dieses Funkkollegs, Claudia Baumgart-Ochse, die Sie eben hören konnten, und Nicole Deitelhoff von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Mein Name ist Heike Liesmann.